Amen. Okay. Eine zweifelhafte Familiengeschichte. Und so noch als Nebentitel Geflüster in Bethlehem. Lass uns das einmal auf Hinwil abbrechen. Und ich stelle mir heute Morgen als erstes die Frage, was war das Geflüster von der Viva-Kirche Hinwil heute Morgen gewesen? Wer hat die Blume bemerkt? Und vielleicht mit dem Nachbar geflüstert und denkt, hä? Also definitiv nicht so eine würdige Weihnachtsdekoration. Ist das das Geflüster von Hinwil gewesen heute Morgen? Ich weiß es nicht, zum Glück nicht. Ist niemand verantwortlich? Ist es so schlimm? Aufgefallen, geflüstert. Definitiv ist jemand verantwortlich. Wir haben aber auch ganz bewusst gesagt, die soll da bleiben, weil das werdet ihr euch erinnern heute Abend und in der Weihnachtszeit. Geflüster in Bethlehem, Geflüster bei uns. Und so ein bisschen als Kontrast, Sehnsucht nach dem Gegenteil, nach dem Schönen, nach den schönen Blumen, nach den würdevollen Blumen, nach den perfekten Familien- und Familiengeschichten zu Weihnachten. Eben so ein bisschen das Gegenteil von dem, was da so ein bisschen bröselt, mehr als so ein Liebe ist. Und ich habe heute eben so eine zweifelhafte Geschichte mitgebracht, so eine zweifelhafte Familiengeschichte. Es gibt verschiedene so Geschichten rund um die Weihnachtsgeschichte, die mich mega berühren. Und das ist eine davon. Aber starten wir doch bei dieser Sehnsucht nach der perfekten Familie. Es gibt vermutlich keinen Ort, wo mehr duschelt oder eben vielleicht geflüstert wird, als so im Kreis der Liebsten, von unseren Familien. Wenn man über andere und ihre Ecken und Kanten redet, versucht man selber, so ein bisschen die Fassade von der perfekten Familie aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das kennen wir alle irgendwo. Und nicht selten, und du hast das so brillant angetönt, Matthias, oder, ist das auch der Grund, wieso Familienbesuch manchmal mehr Stress als Freude ist. So die perfekte Deko, das feinste Essen, täuscht nicht darüber hinweg, dass deine Kinder immer im blödsten Moment irgendwo die Fassung verlieren. Und irgendwie so der Gedanke von, du bist der Einzige, wo das so ist. Alle anderen sind sicher brave Engel. Oder schon wieder ist das Tischgespräch bei dem Onkel, wo sein Leben so dermassen nicht im Griff hat. Und du redest mit und du bestätigst irgendwo, so, das ist wirklich schlimm, wie der Onkel unterwegs ist. Und gleichzeitig denkst, hey, wenn die Runde wüsste, wie es bei mir und bei meiner Familie wirklich aussieht, dass es eben vielleicht eher so aussieht als schön, dann wäre alles verloren. Hey, dann wäre alles verloren. Und du redest mit und flüsterst mit. Hey, und manchmal würde es mich unglaublich wundern, was ist echt so das Geflüster gsi bei den Weihnachtsfeiern, bei den Familienfesten von Jesus? Was sind da die Geschichten gsi, die dort immer wieder erzählt worden sind? Hat die unglaubliche Schwangerschaftsgeschichte mit den Engelsankündigungen und all dem Platz gehabt? Hat man davon erzählt? Oder hat man davon erzählt später, dass Jesus so mit 12 definitiv auch die Grauzone von der Folgsamkeit austestet hat, wo er einfach heimlich im Tempel geblieben ist? Hey, er hat das schon gewusst, dass die ihn nachher vermissen werden. Sind das so Stories, die wir erzählt haben? Oder hat man versucht, die Fassade zu wahren? Und bevor du jetzt sagst, hey Chris, aber was hat das mit Weihnachten zu tun? Das sind doch alles nebensächliche Details. Möchte ich dich auf eine interessante Tatsache hinweisen. Das Erste, was das Neue Testament über Jesus erzählt, das ist seine Familiengeschichte. Background zu seiner Familiengeschichte. Der Stammbaum, wie du gesagt hast, Matthias. Der Matthäus hat es offensichtlich wichtig gefunden, dass wir die Familiengeschichte von Jesus kennen und im Kopf haben, um ihn und die ganze Weihnachtsgeschichte besser zu verstehen und in ein anderes Bild zu rücken, als man es vielleicht manchmal in unserem Alltag macht. Und darum tauchen wir heute miteinander in die Familiengeschichte von Jesus hinein, Matthäus 1, 1 bis 17. Und ich mute uns die ganze Geschichte mal in voller Länge im Original zu. Aber wir hören es miteinander in einer Audioversion aus der Hoffnung für alle. Du kannst die auch immer wieder auf dem Bibelserver finden, wo wir einfach mal miteinander zuhören.
Kapitel 1. Dieses Buch berichtet die Geschichte von Jesus Christus. Er ist ein Nachkomme Abrahams und Davids. Abraham war der Vater von Isaak. Auf Isaak folgten in direkter Linie Jakob, der Vater von Juda und seinen Brüdern, Juda und Peretz. Peretz und Serach waren die Söhne Tamars. Der Sohn von Peretz hieß Hezron, und auf ihn folgten Ram, Aminadab, Nachschon, Salmon, Boas, der Sohn von Rahab, Obed, der Sohn von Ruth, Isai und schließlich König David. Von David stammte Salomo ab, der Sohn von Urias Frau, und auf ihn folgten in direkter Linie Rehabeam, Abia, Asa, Josaphat, Joram, Usia, Jotam, Ahas, Hiskia, Manasse, Amon, Josia sowie Joachin und seine Brüder. Sie wurden ungefähr zu der Zeit geboren, als das Volk von Juda nach Babylonien verschleppt wurde. Nach der Zeit der Verbannung wurde Shealtiel geboren, und auf ihn folgten Serubbabel, Abihud, Eliakim, Asor, Zadok, Achim, Eliud, Eleazar, Matan und Jakob. Jakob war der Vater von Josef und dieser wiederum der Mann von Maria. Sie brachte Jesus zur Welt, der Christus genannt wird.
Familiengeschichte von Jesus. Wir machen heute miteinander ein bisschen eine Reise, wo ich sage mal, zuerst ein bisschen kopfmässig anfängt und nachher glaube ich und hoffe ich auch ganz tief in unserem Herzen endet. Aber das ist der Anfang der Weihnachtsgeschichte. Und wenn du heute da bist, vielleicht selten ein Kirchengänger bist und denkst, was ist jetzt das für ein komischer, was ist das für ein fancy Bibeltext, den der Chris da mitbringt? Hey, dann keine Angst, ich glaube, du kannst um dich herum schauen, auch die geübten Kirchengänger werden sagen, hä, was soll das? Definitiv ein bisschen irritierend. Und ich gebe zu, auf den ersten Blick ist so ein Stammbaum nicht unbedingt die spannendste Lektüre. Und auch wenn ich ein zweites Mal hinschaue, dann geht es mir mindestens so, dass ich so anfange, Sachen zu kennen im Kopf und dann fallen mir zuerst einmal so ein bisschen die vordergründigen Fehler auf. Also als erstes zum Beispiel da, Boas, Sohn von der Rab. Wenn du ein bisschen mit dem Alten Testament vertraut bist, denkst du so ein bisschen, okay, da sind aber mindestens 6 bis 10 Generationen dazwischen. Und dann fangen wir irgendwo an zu denken bei so einem Stammbaum und sagen, okay, da hat es ganz klare Regeln gegeben, wie so Stammbäume geschrieben worden sind, auch in außerbiblischen Texten. Der Matthäus hat sich an die Regeln gehalten. Und eine von diesen Dingen war, dass so die theologische Wichtigkeit von einer Person und die Linie von diesen theologischen Perspektiven relevanter gewesen sind, als ich sage jetzt mal so die ganz natürliche Blutsverwandtschaft. Die haben schon voneinander abgestammt, aber nicht einfach gerade in einer Generation. Das war wesentlicher, das war so eine Regel für so Stammbäume. Und wenn wir so anfangen, uns kopfmässig mit diesen Stammbäumen auseinanderzusetzen, dann kommen wir immer tiefer rein und merken, hey, da gibt es doch noch ein paar ganz spannende Aspekte. Der Matthäus fängt zuerst ganz normal an. Er erwähnt in seinem Stammbaum mehrheitlich Männer. Ich habe mal versucht, alle farbig zu machen, jetzt ohne Doppelungen zweimal farbig zu machen. Und das war ganz schlicht damals so üblich gewesen, die Stammbäume in dieser Reihe durch die Männer aufzuzeigen. Und jetzt kommt es aber. Eine Abweichung von der Regeln. Er schreibt 5 Frauen auf. Tamar, Rahab, Ruth, Bathseba und Maria. Und wenn wir uns jetzt das mal so auf dem Kopf durchdenken, dann merken wir, okay, weil das damals nicht nötig gewesen wäre, Weil er die auch ruhig hat können weglassen. Es hat ihn niemand gestört von den damaligen Lesern oder von den ersten Lesern vom Neuen Testament. Müssen wir und können wir davon ausgehen, dass er die Auswahl von denen, die er da erwähnt, sehr bewusst getroffen hat. Und irgendwann gefunden, die gehören, die müssen da drin. Und wenn man Maria jetzt mal weglässt, die als Mutter von Jesus ja irgendwo nicht so überrascht, dann glaube ich, dann wird uns spätestens am Schluss von dieser Predigt die Auswahl von diesen 5 Frauen oder 4 überraschen. Weil die werfen nämlich gar nicht so ein schönes, perfektes Licht auf den Messias. Also es ist nicht so eine wunderschöne Blume, wo man sagt, wow, sondern eher so ein bisschen so ein Licht, wo sie vorausschicken auf den Messias. Ihre Geschichten sind alles andere als jugendfrei. Ultra schwierig. Warum will Gott ausgerechnet, dass der Matthäus die da drinnen nimmt? Und gell, wenn wir davon ausgehen, dass der Matthäus als Schreiber vom Neuen Testament nicht einfach selber plump alle Entscheidungen getroffen hat, sondern von Gott geführt, vom Heiligen Geist inspiriert, die ausgewählt hat, dann ist es nicht nur der Matthäus, der die drin haben will, sondern dann ist es auch Gott, der die drin haben will. Warum ausgerechnet die? Lass uns kurz in die Geschichte von diesen 4 reintauchen. Und für das, für die erste mindestens, haben wir da mal noch die Männchen mitgebracht. Die Geschichte von der Tamar finden wir im ersten Buch Mose, Kapitel 38. Um diese Geschichte zu verstehen, müssen wir so ein bisschen etwas vom Erbrecht von der damaligen Zeit verstehen. Wenn ein verheirateter Mann gestorben ist, bevor er ein erstes Kind, den ersten Bub gezeugt hat, hat seine Witwe, also die Frau, die noch überlebt hat, wenn er zuerst gestorben ist, den Brüder, also näher Verwandten, zum Mann genommen. Und das erste Kind, das die miteinander hatten, hat so als Kind vom Verstorbenen gulte. Auch mit dem Ziel, es war auch ein Stück weit ihr Sozialsystem, dass der erstgeborene Sohn dann die Witwe das Leben lang bis ins hohe Alter versorgt. Das ist so die Ausgangslage von dem Rechtssystem. Und jetzt nehmen wir mal an, das ist Tamar da. Tamar erlebt etwas ganz Dramatisches. Sie erlebt, dass nicht nur ihr erster Mann stirbt, sondern der Bruder, den sie dann nachher zur Frau bekommen hat, ziemlich schnell auch nicht mehr lebendig. Und jetzt für alle Umstehenden, für alle Zuhörer, wäre es so klar gewesen, die geht jetzt zum dritten von diesen Jungs und heiratet den, weil sie hat noch kein Kind gehabt. Aber dann kommt der Vater, der Judah. Und er stellt sich quasi vorne hin und sagt, Moment, der Dritte, der ist noch zu jung. Warte du noch ein bisschen. Ich gebe dir den schon, wenn er dann alt genug ist. Also zuerst mit ganz vielen Ausreden gibt er ihr den dritten Sohn nicht. Und sie hat gewartet und gewartet. Gewartet auf das, was ihr eigentlich zugestanden wäre, vom damaligen Recht her. Und plötzlich merkt sie, hey, der Judah, der hat gar nicht vor, den Sohn mir noch zu geben. Das sind alles Ausreden. Und irgendwann bekommt sie Panik, weil das wäre ihre Altersvorsorge gewesen. Und sie überlegt sich etwas. Sie verkleidet sich, sodass man sie nicht erkennt als Prostituierte, geht zum Schwiegervater, die schlafen miteinander, mit dem Resultat, uneheliche Zwilling. Ich weiß nicht, wieso das sie stehen können, aber das können sie. Genau. Mit dem Resultat, die kommt Zwilling über vom Schwiegervater. Aber auch mit dem Resultat, und das überlesen wir meistens, nach dem ersten Schock, wo er schnallt, das sind seine Kinder, sorgt er komplett für sie. So wie er eigentlich vorher schon hätte sollen, indem er den anderen Sohn ihr gegeben hätte. Also sie kommt zu ihrem Ziel. Definitiv eine total schwierige Geschichte. Eine unwürdige Geschichte. Und ich weiß nicht, ob die Geschichte bei den Familienfesten von Jesus erzählt worden ist. Aber der Matthäus findet, die Geschichte gehört drin. Das ist Teil der Weihnachtsgeschichte, die muss beleuchtet werden, wenn man Jesus verstehen will. Wenn man Gottes Handeln mit Weihnachten verstehen will. Die zweite Person, Rahab. Sie taucht im Josua 2,1 zum ersten Mal auf. Und dort lesen wir über sie. Die Kundschafter gingen hin nach Jericho und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab. Wir wissen nicht sehr viel über sie. Der biblische Text gibt nicht extrem viel her. Aber vermutlich ist sie so etwas wie das schwarze Schaf von der Familie. So die, die ihr Leben eh nicht auf die Reihe gekriegt hat und darum irgendwo nur noch der Beruf übrig geblieben ist, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die Rahab hat ihre Sternstunde in dem Moment, wo Kundschafter schauen können, wie die Stadt aussieht, wo sie die Spione versteckt und nicht nur versteckt, sondern ihnen auch wieder hilft, dass sie zurück zum Volk können. Und ihre Gegenleistung ist, dass sie und ihre Familie die einzigen sind, die aus dieser ganzen riesigen Stadt Jericho überleben und am Schluss übrig bleiben. Und auch das ist eine total schwierige Geschichte. In der Kindersonntagsschulgeschichte ist es immer so, jetzt haben sie gewonnen. Aber hey, neben dem, dass die ihr Leben eh schon nicht auf die Reihe gekriegt hat, nimmt die jetzt auch noch das Kriegstrauma mit. Weil weißt, du kannst nicht zuschauen, wie alle rund um dich herum abgemetzelt werden und das macht nichts mit dir. Das nimmt sie mit. Und dann lesen wir Josua 6, 25, wie sie Teil von dem Volk wird. Wie sie mit ihnen mitgeht und mitzieht. Teil von Gottes Volk darf werden. Und auch da wieder, wie vorhin. Gott findet die Geschichte, die müssen wir im Hinterkopf haben. Wenn wir miteinander fröhlich Weihnachten feiern, im Hinterkopf haben, wie da eine Ausgestoßene Teil geworden ist. Es erstes Mal Teil geworden ist von dem Gottesvolk. Wie sie mitgenommen wird und mitläuft. Strange, die Geschichte. Nicht perfekte herzige Jö-Weihnachtsgeschichte. Und auch Ruth, im ersten Moment erscheint die uns manchmal so ein bisschen als die Jö-Geschichte oder als eine wunderschöne Geschichte. Wenn man Leute zu Wort kommen lassen, die aus einer ganz literaturwissenschaftlichen Sicht über die Bibel schreiben, dann findet sie das Buch Ruth, das ist das schönste Buch in der Weltliteratur. Poetisch und mit all diesen Zusammenhängen. Und bei all dem Schönen vergessen wir manchmal, warum das eigentlich auch genau so eine schwierige Geschichte ist. Als Moabiterin ist die Ruth, hat sie zu der verhasstesten Ausländergruppe überhaupt gehört, wo irgendwo Feinde der Israeliten waren. Weil die hat von Anfang an erbitterten Krieg geführt und immer wieder sich Israel entgegengestellt. Aber auch persönlich erlebt die Ruth immer wieder einen immensen Verzicht. Sie erlebt, wie sie unten durch muss, wie sie irgendwo einfach nicht zuvorderst ist. Die hat auch früher ihren Mann verloren. Und oder in dieser Geschichte schwärmen wir immer von dieser Treue, wie sie mit der Naomi zurück ist auf das Israel. Hey, aber was das bedeutet, dass die ihrer Familie Ciao gesagt hat, wir sehen uns nie mehr. Ihre Freunde zurückgelassen hat. Alles loslassen hat müssen. Und mit einem fremden Land, wo sie nichts wert ist, irgendwo sich durchzuwursteln mit so ein bisschen Tageslöhner arbeiten. Hey, das können die wenigsten von uns wirklich nachvollziehen. Wir haben Menschen in unserer Reihe, die das vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen können als wir. Aber ich glaube, wenige von unseren vielen Leuten sehen das so oder haben das so erlebt. Flucht, an einem anderen Ort sein. Und während sie unten durchgeht und während sie sich irgendwo dem Rhythmus versucht anzupassen, erlebt sie, wie die Treue von ihr zu dieser Naomi zu einer unglaublichen Wiederherstellung führt. Eine Wiederherstellung, die Kreis zieht. Nicht nur in ihrem Leben, es fängt nämlich zuerst bei der Naomi an, aber dann auch über sie raus, bis in den Stammbaum hinein, den wir vorhin gelesen haben. Und auch da, der Matthäus findet die persönliche Wiederherstellungsgeschichte von dieser Ruth, wo alles andere als perfekt und nur schön und nice ist. Die müssen wir kennen, die müssen wir einen Blick haben, wenn wir über Weihnachten nachdenken. Die müssen wir im Blick haben, wenn wir über die grosse Wiederherstellung, die Weihnachten ja auch ist, nachdenken. Dass es eben nicht nur ums Grosse, sondern auch um die ganz persönliche Wiederherstellung von einer einzigen Frau geht. Auch das ist Weihnachten. Und die vierte, die Bathseba, Bei der ist es noch ziemlich speziell in diesem Stammbaumtext drin. Die wird nämlich ja nicht einmal mit dem Namen erwähnt. Dort heisst es einfach, von David stammt Salomo ab, der Sohn von Urias Frau. Und diesen Satz musst du mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, oder? Der David, der ist der Papi vom Salomo. Und dem Salomo, seine Mami, das ist die Frau von Urias. Also, wenn man den mal ein bisschen wirken lässt, mit dem leidet Matthäus eigentlich den Finger schon von Anfang an auf den Wundpunkt und sagt, hey, David, dein Sohn kommt im Falle von einer Frau, die eigentlich einem anderen gehört. Hey, der grosse König David, die Identitätsfigur, das ganze Volk schaut hin. Und die Bibel bezeichnet den David später ja auch noch als einen Mann nach dem Herzen Gottes. Der hat einen schwachen Moment, einen Moment, wo er fällt. Definitiv alles andere als gut unterwegs ist. Und er beobachtet die Bathsäbe beim Baden. Und dann denkt er, ja, ich bin ja König und lasse sie holen. Und auch da, die wird schwanger. Das Problem, die hat schon den Mann, oder? Den Urias. Und der David findet wieder, ich bin König, das kann man vertuschen, das kann unter den Teppich gehen. Einfach, das ist ein Krieg und dort kommt er sicher nicht mehr zurück. Und auch da in dieser Geschichte ist eine Geschichte von Gewalt, von Machtmissbrauch, von Verduschung, von unter den Teppich wischen. Und ganz ehrlich, das sind alles nicht Aspekte, wenn ich der Autor wäre von so einem Stammbaum, wo ich irgendwie eine Person irgendwo auf den Thron auflupfen würde, wo ich würde sagen, das muss ich unbedingt führen haben, dass der irgendwie in einem besseren Licht dasteht, dass dem seine Familiengeschichte in einem besseren Licht dasteht. Hey, aber Gott findet doch unbedingt Matthäus. Das musst du aufschreiben. Die gehört in die Weihnachtsgeschichte. Weil wir etwas daraus lernen können. Und damit sind wir wieder bei der Frage vom Anfang, warum die Auswahl? Der Matthäus hat auch andere Frauen auswählen. Da hat es Glaubensheldinnen gegeben, die schöner gestrahlt hätten. Aber warum wählt er genau, oder warum zeigt Gott ihm genau die vier mit ihren schrägen, mit ihren schwierigen, mit ihren unwürdigen Geschichten? Warum? Ich glaube, weil er uns etwas Entscheidendes sagen will. Wir können jede Geschichte auch noch einzeln auslegen und eine einzelne Predigt darüber machen, aber ich versuche jetzt so die Essenz zueinander zu bringen. Ich glaube, wenn wir über den Jesus und die Begebenheit nachdenken, dann müssen wir lernen, oder dürfen wir lernen, es geht nicht um ein piekfeines Äußeres. Es geht nicht an Weihnachten um die schöne, perfekte Deko, um die Blumen, die strahlen und eben noch nicht so bröseln. Es geht nicht um das piekfeine Äußere. Jesus, Weihnachten ist nicht für das Gestylte gekommen, für perfekte Menschen gekommen. Für die, die es so richtig gut christlich im Griff haben. Um das geht es an Weihnachten nicht. Mindestens nicht in erster Linie. Und Männer, wir dürfen auch nicht denken, der Jesus kommt und stammt aus einer ganz speziell heiligen Familie. In einem der Weihnachtslieder singen wir ja von dem heiligen Kind. Und es stimmt, dass er das ist. Aber nicht, weil er so einen perfekten, heiligen Stammbaum hätte, der alles makellos und schön ist. Wenn man genau hinschaut, merkt man, er ist stinknormal in die Welt gekommen. Ziemlich dunkel sogar, wenn man die Geschichte da im Hinterkopf hat. In seiner eigenen Geschichte, in seinem eigenen Stammbaum, finden wir gebrochene Menschen. Zerbrochene Geschichten, die wehtun. Zutiefst wehtun. Und gell, das Sprichwort ist ja, seine Familie kann man sich nicht aussuchen. Mit denen müssen wir halt. Aber weißt du was? Es gibt eine einzige Ausnahme auf dieser Welt. Der Gott, der Jesus, theoretisch, wenn wir glauben, dass er allmächtig ist, dann hätte er sich seine Familie aussuchen können. Er hätte frei wählen und er hat frei gewählt. In welcher Linie, in welchem Stammbaum er zur Welt kommt. Und er wählt diese unperfekte Ausgangslage. Mit all ihren schwierigen Kapiteln, mit all ihren ungelösten Spannungen, diese unperfekte Familiengeschichte. Und genau das setzt eine ganz wichtige Botschaft an, die wir aus so einem vielleicht langweiligen Stammbaum lernen können. Jetzt ist er eben nicht mehr langweilig in meinen Augen. Am Anfang der Weihnachtsgeschichte hat der Jesus kommt genau für solche Situationen und Kämpfe. Der Jesus kommt für alle. Für die Verknacksten, für die Verschwierigen, für die unwürdigen Geschichten. Und wenn wir anfangen zu überlegen, merken wir manchmal, ja, vielleicht ist es nicht ganz so dramatisch wie bei denen. Aber so Anteil von unwürdig, Anteil von schwierig, tragen wir das nicht alle irgendwo auch in uns? Und dann kommen wir an einen Punkt, wo wir merken, hey, der Jesus ist für dich und mich, für deine und meine Familie gekommen. Für die Ort, für die Moment, wo es nicht wunderschön blüht, sondern wo es vielleicht ein bisschen vertrocknet aussieht. Wo es definitiv unwürdig ist. Für solche Situationen ist Jesus gekommen. Das ist Weihnachten. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen dem Prunk und dem Geblitzer, wo man manchmal an allen Fensterscheiben sehen. Nicht für die, die alles im Griff haben, nicht für die, nicht einmal für die Frommen wie den David, der das Gefühl hat, er ist der fromme Vorzeigetyp. Nein, Jesus ist für die gekommen, die ihn brauchen. Die es nicht im Griff haben selber, sondern die stolpern und strugglen. Mitten im Staub dieser Welt. Hey, und gut möglich, dass dir an dieser Stelle so nah bis nah auch eigene Bilder in den Kopf kommen. Und dann lade ich dich ein, das auch zuzulassen. Vielleicht ist es Gott, der dir in dieser Weihnachtszeit etwas aufzeigen will. Vielleicht leidest du an ungerechten Entscheidungen, die es in deinem Leben und in deinem persönlichen Familienstammbaum gegeben hat. Wo irgendwo wie bei dieser Tamar dir etwas vorenthalten worden ist, wo du zu gut gehabt hättest. Und du leidest darunter. Oder vielleicht bist du jemand, der alles versucht, um irgendwo an diesem Platz anzukommen, in dem Land, vielleicht geflüchtet bist, weit weg von daheim, wie die Ruhe, die Sachen aufgegeben hat, Sachen losgelassen hat. Und du fragst dich, gehöre ich überhaupt dazu? Hey, für genau so Situationen kommt der Jesus. Für so Situationen wird es Weihnachten und dass die vier Frauen da drin sind, ist die Antwort von Jesus, sagt, ja, du gehörst dazu, ganz genau, du gehörst da rein. Du gehörst in die Story, das neue Gottesvolk. Du gehörst dazu. Und vielleicht kommst du von einer Familiengeschichte her, wo es einfach auch nur schwierig war. Vielleicht Gewalt gegeben hat. Vielleicht, wo einfach Sachen totgeschwiegen worden sind, wo man Sachen unter den Tisch gewischt hat, wie bei der Bathseba. Dann sagt der Matthäus mit dieser Auswahl, Jesus hat das nicht nur von weitem im Blick und irgendwie so ein bisschen, ja, das ist auch noch da. Sondern Jesus kennt es zutiefst, weil er selber Teil von seiner Geschichte ist. Selber Teil von seiner Geschichte als ganzer Mensch. Dass er das erlebt hat und in seiner Story mit drin hat. Und der Jesus kommt genauso aus einer unperfekten Familie. Und er kommt für unperfekte Familie, wo ich mich definitiv auch dazu zähle. Hey, und das ist eine von diesen guten Weihnachtsbotschaften, die der Stammbaum uns zu sagen hat. Und ich glaube, das ist mehr als Weihnachten, dass die Botschaft, du gehörst dazu, unabhängig wie deine Story ist. Und darum kann der Jesus mitfühlen. Darum versteht er zutiefst, was es bedeutet, wenn du so Geschichten in deinem Herzen umdrehst und vielleicht schon seit Jahrzehnten umdrehst. Und er wird und will sie mittragen. Das darf ich dir heute Morgen zusprechen. Er wird sie mittragen. Aber das ist nicht alles. Die Story macht nämlich einen Sprung. Der zweite Zuspruch von Weihnachten ist, Gott hat Wiederherstellung im Blick. In all diesen Geschichten ist in irgendeiner Form Wiederherstellung passiert. Sie ist mit dem Gottesvolk mitgegangen, die Ruth, die das ganz explizit erlebt hat, wenn ihr die nochmal durchschaut, heute Nachmittag oder sonst einmal, merkt ihr irgendwo, Gott hat gewirkt in diesen schwierigen Geschichten, mehr als wir es uns menschlich gesehen erhoffen können. Ein David, der nach heutiger Medien wahrscheinlich in einem Shitstorm enden würde und von der Bildfläche verschwinden würde. Gott hat Wiederherstellung im Blick gehabt. Und das ist das Zweite, was man aus dem Stammbaum lernt. Der Gott hat für dich und für mich, für unser Leben, für unsere schwierigen Familiengeschichte noch eine riesige Portion Wiederherstellung parat. Hey, wir glauben an einen Gott, der das nicht nur möchte, sondern der das auch möglich ist. Auf das läuft Weihnachten hin. An das erinnert uns Weihnachten jedes Jahr, zu sagen, hey, da ist nochmal ein Stück Heilung mehr möglich. Und gell, der Gott hat am Anfang alles gut gemacht. Im Paradies, am Anfang von der Schöpfung. Und dann sind irgendwann mal Menschen gekommen, die vieles kaputt gemacht haben. Der grosse Bruch in der Menschheitsgeschichte. Und gleichzeitig seit dem Moment gibt es auch die vielen kleinen und vielleicht mittleren und vielleicht auch grösseren Brüche in unserem eigenen Leben. Und genau für das kommt Jesus. Das ist Weihnachten. Nach dem schreit der Stammbaum. Und im Lukas 2,11 sagen die Engel zu den Hirten, denn euch ist heute der Heiland geboren. Im wahrsten Sinn vom Wort, wir singen es nach Rauna. Heiland. Er kommt, damit solche Sachen, solche schwierigen Ecken in unserem Leben wieder heil werden können. Und ich habe letzte Woche mit zwei, drei Preteens aus unserer Kirche geredet, die haben das Wort Heil und Heiland gar nicht mehr verstanden. Es tut uns manchmal gut, bei so einem Wort innezuhalten. Heiland meint, er ist der, der will und was schafft, Sachen in unserem Leben wieder heil werden zu lassen. Im Kleinen, aber bis hin zu unserem, uns zurückbringen zu dem Gott, uns versöhnen mit dem Gott. Und ja, nicht alles auf dieser Erde, was jetzt körperliche und Erlebnisse anbetrifft, wird vollständig heil. Aber vieles fängt da an. Lass uns das nicht aus dem Blick verlieren. Hey, ja, für den Rest haben wir die Aussicht, dass der Jesus ein zweites Mal kommt. Und dass dann wirklich, wirklich, wirklich alles gut wird. Und das stimmt, das dürfen wir hochhalten. Das ist eine grosse Hoffnung, wo es die Weihnachten auch darauf hinweist. Aber lass uns nicht nur ausschließlich auf das später warten. Weil Weihnachten ist der Anfang von dieser grossen Wiederherstellung. Von dem grossen Wiederherstellungsangebot, wo es Gott gibt. Und vielleicht merkst du, bei mir ist es mindestens genauso wie bei diesen Frauen da. Ich habe auch schwierige und unwürdige Geschichten in meinem Leben. Dann lass dich nicht fertig machen. Denk nicht, du bist der Exot. Denk nicht, deine Familie ist die Einzige, die irgendwelche schwierige Story im Keller begraben hat. Deine Kinder sind nicht die Einzigen, die mühsam tun. Oder ihr seid nicht die Einzigen, die vielleicht manchmal auch euch fetzen und streiten an Weihnachten. Jesus kann damit umgehen. Jesus kann damit umgehen und er will euch auf den Weg nehmen, er will mich und dich auf den Weg nehmen, wo auch etwas wieder heil werden kann, wo vielleicht schon seit Jahrzehnten unheil ist. Für solche Situationen, für solche Sachen ist es Weihnachten geworden. Für das ist Jesus gekommen. Er ist gekommen, um ganz zu machen, was zerbrochen ist. Um heil zu machen, wo Verletzung da ist. Und es muss nicht so bleiben, wie es bis jetzt ist. Hey, und ich lade dich an Weihnachten und in den paar Tagen, wo es jetzt noch ist, bis Weihnachten ist, dem Raum zu geben. Gib dem Jesus, gib dem Heiland Raum in deinem Leben. Damit er die heilende Arbeit in deinem Leben, in deinen Situationen neu kann aufnehmen kann. Vielleicht hat er schon mal angefangen und irgendwo fühlst du dich in einer Sackgasse. Dann leg ihm es nochmal her. Und sag, Jesus, bist du mein Heiland, der die Sachen aufarbeitet in meinem Leben. Und ich lade dich ein, dem Gedanken Raum zu geben. Du darfst das Musikstück langsam starten im Hintergrund. Ich möchte drei ganz praktische Aspekte euch mit auf den Weg geben, bevor wir nachher noch 3 Minuten Stille haben, wo du deinen Gedanken anhängen kannst. Vielleicht ist es dran, dich zu fragen, wenn du dem Gedanken Raum gibst, wo finde ich mich in einer von diesen 4 Frauen wieder? Welche Geschichte entspricht etwas, was ich auch erlebt habe? Und dann nimm diesen Weg und komm von dieser Geschichte auf dein Leben und leg sie Jesus her. Vielleicht langt die Zeit heute Morgen nicht. Vielleicht musst du das mitnehmen in die nächsten Tage. Und dann bitte ich um Vergebung, aber auch um seine Heilung, die Raum einnehmen darf in deiner Geschichte. Und vielleicht hast du in deinem Nachbarschaft, so als Zweites, im Umfeld, mit Menschen zu tun, wo du findest, die sind jetzt aber so etwas von total unperfekt. Kaputt. Das lässt sich manchmal nicht anders sagen. Menschen, die dich ärgern. Die dir Angst machen. Dann ist es vielleicht dein Job oder deine Einladung an Weihnachten anfangen, fürbittend für sie einzustehen. Sie immer wieder Jesus herzulegen. Vielleicht Jesus hat es bitten, dass er ihre innersten Bedürfnisse stillt. Manchmal wünschen wir uns ja, dass er unsere Bedürfnisse stillt und sie darum nicht mehr nervig sind. Aber hast du schon mal daran gedacht, dafür zu beten, dass er ihre Bedürfnisse stillen soll? Hey, und dann vertraue darauf, wenn wir so Menschen und Situationen vor Gott bringen, dann wird es uns und die Situation verändern. Und der dritte Punkt, den ich auch noch daraus mitnehme, hey, wird offen im Umgang mit ihrer Unperfektheit. Das ist für mich fast der wichtigste Punkt. Hey, lass uns lernen als Chille, in unseren Kleingruppen, dort, wo wir zusammen unterwegs sind, dort, wo wir zusammen Reich Gottes bauen, so ehrlich mit unseren Unperfektheiten, mit unseren Nöten, mit unserem Leiden unterwegs zu sein, wie das da der Matthäus schafft in dieser Bibelstelle. Einander mit unserer ganzen Not, mit unserer ganzen Schwachheit zu begegnen. Ehrlich und geschönt, ohne Fassade. Und dann zusammen auf Knie zu gehen und den Heiland in die Situation hineinzubitten. Lass uns einen Moment von dieser Stille nehmen. Und nachher tauchen wir direkt in die Anbetungszeit hinein, wo wir den Gott anbeten. Ihn loben über dem. Währenddem wird Celine und der Robin dann auch draußen sein, während der Anbetungszeit. Und wenn du das Gebet in Anspruch möchtest, dann darfst du gerne raus ins Feuer gehen und für dich beten lassen.